Schön, dass ihr heute alle eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, welche Tageszeit gerade bei euch ist und ich bin trotzdem froh, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist für uns unser zweiter Videogottesdienst und es ist etwas ungewohnt. Auch ich habe letzten Sonntag einen Gottesdienst angeschaut und irgendwie mir gedacht, es ist ganz ungewohnt, daheim zu sein am Sonntag und nichts vorzuhaben. Aber es ist trotzdem schön, dass wir hier in unserer Gemeinde Gottesdienst feiern können, dass wir hier im Gemeinschaftshaus sein dürfen und ja, die Zeit, die wir jetzt vielleicht mehr haben, auch mit unserem Gott genießen dürfen. Ich danke euch alle, dass ihr eingeschaltet habt und ich bin gespannt, was der Gottesdienst uns bringt und ich hoffe, dass ihr euch daheim konzentrieren könnt, weil es doch nicht immer so leicht ist, wenn man daheim sitzt. Ich weiß, das ging mir letzte Woche auch so. Man sitzt dann da und denkt an vieles andere, aber ja, ich hoffe einfach, dass ihr euch konzentrieren könnt in der Zeit und ja, dass wir auch so Gott erleben dürfen. Denn Gott ist vielseitig und er lässt sich nicht nur hier im Gemeindehaus oder im Jugendkreisraum erfahren, sondern egal wo man ist, ob man jetzt gerade daheim ist und auf dem Sofa sitzt oder noch morgens im Bett liegt, es ist ganz egal, wir dürfen immer zu Gott kommen. Und wir feiern auch den Gottesdienst heute im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir dürfen uns sicher sein, dass er bei all dem dabei ist, was wir machen. Ich lese den Wochenspruch für diese Woche, der uns ja auch in der kommenden Woche begleiten soll, bei all dem, was wir machen. Und ich finde, er passt ganz gut zu unserer Zeit, weil es steht drin, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ich finde es ganz interessant, dass es heute dass der Wochenspruch um Dienen geht, weil es ist eine Zeit, wo wir eigentlich nur schwer andere dienen können, wenn wir wenige Leute sehen und wenn wir wenig Kontakt haben sollen. Aber trotzdem können wir Leute aus unserer Gemeinde auch heute oder die Woche über dienen. Und ich will euch auch dazu auffordern, das zu machen, weil es kann so schön sein, wenn man Leute was Selbstgebackenes vor die Tür stellt, einen Kuchen oder Cookies, wie wir es letzte Woche von der Mädels-WG erhalten haben. Und es ist einfach schön zu wissen, dass Leute an einen denken. Aber es ist auch für uns gut zu wissen, dass wir als Gemeinde trotz all dem zusammenhaltet. Und so, ja, könnt ihr euch das für die nächste Woche vornehmen, andere zu dienen. Ganz egal durch was, ob ihr anruft oder mal wieder Leute schreibt übers Handy oder einfach nur an sie denkt und für sie betet oder ob ihr was Praktisches für sie macht. Ob ihr alte Leute beim Einkaufen helft oder ist ganz gleich. Es ist einfach nur wichtig, dass wir jetzt gerade in der Zeit auch füreinander da sind, uns gegenseitig dienen und das hat damals Jesus auch schon gesagt. Und ich finde es immer wieder schön, dass die Bibel so aktuell ist. Dass wir heute ein Wort lesen, das vor 2000 Jahren geschrieben wurde und das heute genau einfach reinpasst. Und deshalb finde ich es immer wieder schön, dass wir die Bibel haben. Und ich finde es auch schön, dass wir heute eine Predigt hören dürfen, wo es darum geht, um Nachfolge und wie wir das leben können. Da wird nachher der Simon aber noch viel mehr dazu sagen. Ich will zum Anfang auch wie letzte Woche ein Lied vorlesen und ich hoffe, dass es euch Kraft gibt. In deine Hand gebe ich mich hin, mit allem, was ich bin, Herr. Denn du, mein Gott, hältst die Welt in der Hand und ich bin dein für immer. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir. Und ich lebe nur durch dich, für dich nur singe ich mit aller Kraft. Ich gehe mit dir, wohin du auch gehst. In Freud und Leid vertraue ich dir. Nach deinem Wort und Willen will ich leben, ewiglich, mein Jesus. Und nochmal der Refrain. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir. Und ich lebe nur durch dich, für dich nur singe ich mit aller Kraft. Ich weiß, es ist für uns ungewohnt, einen Liedtext einfach mal zu hören, ohne mitzusingen, aber auch das kann so eine Chance sein, ganz neu vielleicht dem näher zu kommen, Jesus näher zu kommen. Und viele Liedtexte sind sehr schön zum Lesen. Und deshalb finde ich es auch immer schön, dass wir hier trotzdem Lobpreis machen. Aber man kann natürlich auch daheim einfach vor dem Gottesdienst noch Lobpreis machen oder danach. Also ihr seid da völlig frei. Ihr habt wahrscheinlich auch heute am Sonntag wieder Zeit für solche Sachen. Und ich will auch vor der Predigt noch beten. Und zwar durch Simon, das schon rumgeschicktes Gebet die letzte Woche. Es kommen ja ab und zu mal E-Mails irgendwo über einen E-Mail-Verteiler und da war auch das Gebet dabei. Und ich will es vorlesen und ihr könnt einfach mitbeten für euch. Herr, wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. Wir bitten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind. Guter Gott, wir bringen die alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre du Herzen mit deiner Sanftheit. Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können, dass du allein ewig bist, dass im Leben so vieles Unwichtiges ist, was oft so laut daherkommt. Mach uns dankbar für so vieles, dass wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir vertrauen dir. Amen. Simon, du darfst mit deiner Predigt starten.
Auch von mir seid herzlich gegrüßt. Ich muss zugeben, ich darf heute über einen Text predigen, der schon etwas sperrig ist, der nicht einfach nur bequem oder ja, tröstend ist, sondern durchaus herausfordert. Und der Grund, warum ich mich mit für diesen Text entschieden habe, ist der, dass dieser Text eben auch zu den Predigttexten der Passionszeit gehört und damit der Fastenzeit. Und auch diesen Texten möchte ich auch auf diesem anderen Wege versuchen, gerecht zu werden. Bevor wir starten und uns das näher anschauen, was David schon gesagt hat, was das mit Nachfolge zu tun hat, lasst uns kurz miteinander beten. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns einen ruhigen Geist schenkst, ein offenes Herz für dich und dein Wort und dass du selbst durch dein Wort unsere Herzen ansprichst. Ich bitte dich darum, dass wir verändert werden durch dich und dein Wirken in uns. Segne du alles Reden und Hören. Amen. Der Zusammenhang, in dem dieser Textabschnitt steht, ist der, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und es heißt eindeutig, dass Jesus den letzten Weg nach Jerusalem einschlägt. Und dass er weiß, dass er am Ende dieses Weges in Jerusalem auch sterben wird und wieder auferstehen wird. Und er und seine Freunde, seine Jünger, die tatsächlich ihm nachfolgen, ganz konkret mit ihm gehen, wohin er auch gerade geht, die wandern durch Samarien und versuchen dort eine Bleibe zu finden. Und es ist von Herberge die Rede, aber es wird ihnen keine Unterkunft gewährt. Sie werden nicht aufgenommen. Und diese Situation erinnert mich persönlich ein wenig an die Weihnachtsgeschichte, wo es heißt, aber sie fanden keine Herberge. Und so scheint es, dass geradezu am Anfang und am Ende des Wirken Jesu oder seines Lebens eben diese Aussage da ist, es ist kein Platz für ihn. Und da Jesus weiß, dass er nicht viel Zeit hat, versucht er diese verbleibende Zeit voll auszuschöpfen, voll zu nutzen und seine Verkündigung vom Reich Gottes noch einmal voranzutreiben, nochmal möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Also schickt er seine Jünger jeweils zu zweit in die Dörfer und Städte voraus, wo sie predigen sollen. Und er selbst möchte eben nachkommen. Und zwischen diesen beiden Sachen, sein Durchziehen durch Samarien und eben er sendet seine Jünger aus, wird Folgendes berichtet. Und ich lese dazu aus dem Lukasevangelium, Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ich sagte, ein sperriger Text, und doch glaube ich, dass darin viel Gutes und auch Schönes zu finden ist. Erst einmal die erste Person, die zu Jesus kommt und sagt, Herr, ich will dir folgen, egal wohin du gehst. Das ist ein Statement, das mich zum Staunen bringt. Etwas, wo ich sage, wow, das wünsche ich mir auch. Da sehe ich Liebe in einem Menschen, da sehe ich Hingabe und die Sehnsucht, tatsächlich bei Jesus zu sein. Und eben so dementsprechend auch dem Taten Folge zu lassen und tatsächlich sich an seine Fersen zu heften. Nicht nur an ihn glauben, nicht nur seinem Wort vertrauen, sondern zu sagen, egal wo er hingeht, da möchte ich auch sein. Und das, wie Jesus darauf aber reagiert, muss man sagen, ist spannenderweise sehr ehrlich und sehr nüchtern. Ich habe es schon erwähnt, Jesus kommt aus der Situation heraus in diese Begebenheit, dass er weiß, er geht nach Jerusalem und wird dort sterben. Und er und seine Jünger haben es gerade am eigenen Leib erlebt, was es bedeutet, eben kein Ort zu haben, wo man seinen Kopf hinlegen kann. Keine Wohnung und noch nicht mal so etwas wie ein Hotelzimmer oder Motelzimmer, sondern es bleibt nur das Übernachten unterm freien Himmel. Von dem her muss man sagen, Jesus ist hier nicht irgendwie sonderlich schroff, sondern einfach ehrlich. Und nun muss man ja sagen, auch damals sind nicht alle Menschen, die an Jesus geglaubt haben, mit ihm mitgezogen, also ihm wortwörtlich nachgefolgt. Und diese sind nicht schlechter als die anderen. Und doch sind jene, die mit ihm gegangen sind, ja, noch einmal eine Gruppe von Leuten, die sagen, ja, sie nehmen eine höhere Last auf sich und lassen sich noch mal stärker auf das ein, was es heißt, tatsächlich ihr Leben mit Jesus zu teilen. Von dem her ist es auch schwierig, das für uns einfach zu übertragen, weil Jesus sich hier in ganz konkreten Situationen an ganz konkrete Menschen wendet. Und trotzdem bleibt aus meiner Sicht dieser Punkt, was Jesus sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn, das heißt Jesus selbst, hat nichts, wo er seinen Kopf hinlegt. Und niemand von uns würde sagen, hey, ich habe da so eine Grube, in der ich wohne, oder so ein Nest, auch wenn man manchmal vom Nestbauen spricht. Mir scheint, wenn man eher davon redet, ich wohne in einem Loch, dann ist das keine sonderlich tolle Wohnsituation, sondern einfach das Notwendigste. Und trotzdem ist das, was Füchse und Vögel eben auch haben, auch wenn sie keine Villa haben oder kein großes, schönes, eigenes Haus, ist es ein Ort, wo sie Schutz finden, der ihnen Sicherheit gibt, und wo sie Ruhe finden. Und Jesus erinnert diesen Jünger oder diesen Jüngeranwärter daran, dass Nachfolge, sich mit Jesus auf den Weg zu machen, bedeuten kann, dass ich Sicherheit aufgebe, dass ich Schutz aufgebe, dass ich auch Ruhe aufgebe. Und mir scheint, dass viele Menschen, die auch um ihres Glaubens willen verfolgt werden, genau das am eigenen Leben, am eigenen Leib erfahren und durchleben müssen. Und spannenderweise achten sie Jesus höher als diesen Verzicht. Von dem her richtet sich, glaube ich, an jeden Menschen, an jeden Christen diese Frage: achte ich Jesus höher und als kostbarer als mein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Schutz, nach Ruhe? Und mir scheint, gerade auch in unseren Tagen merken wir, wie relativ das, was wir sonst so an Sicherheit und Schutz in unserem Leben haben und suchen, sehr relativ ist. Dass es ganz schnell damit vorbei sein kann. Binnen weniger Tage, Wochen hat sich unsere Gesellschaft komplett heruntergefahren und auf einmal standen Fragen im Raum wie: wie lange habe ich meinen Beruf noch, meinen Job? Oder wie lange habe ich noch das volle Einkommen? Wie lange kann ich meine Miete noch zahlen? Und wir merken, okay, wenn es an einer Stelle bröselt, dann bröselt es ganz schnell an sehr vielen. Und da ist die spannende Frage: scheinbar ist Jesus das wert, dass ich sage, okay, auch dort, wo mein Schutz relativ ist, da will ich ihm folgen, da will ich mit ihm unterwegs sein. Und viele Menschen eben zu dieser Antwort kommen: ja, Jesus ist kostbarer und das, was er zu geben hat, ist wertvoller als Trachten nach Schutz und Sicherheit, vielleicht auch nach Ruhe. Und wir kommen zu der zweiten Person, der Jesus begegnet. Und hier ist es Jesus, der ruft und sagt: komm und folge mir nach. Und dieser Mensch bittet schlichtweg, einfach noch vorher seinen Vater begraben zu dürfen. Und Jesus sagt ihm nur: lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und spätestens an dieser Stelle muss man ja sagen, okay, hier wirkt Jesus einfach nur schroff. Und das Spannende ist, je nachdem, wie man dieses "erlaube mir, dass ich meinen Vater begrabe" versteht und auslegt, zu desto unterschiedlichen Auslegungen oder Sichtweisen auf Jesus kommt man. Denn die Frage ist, wenn der Vater dieses Mannes tatsächlich im Sterben lag oder gerade verstorben war, dann ist es hart, wenn Jesus sagt: okay, du komm sofort mit mir, begrabe ihn nicht. Denn das Spannende ist, im Judentum und eigentlich in der ganzen antiken Welt war es die Aufgabe eines Sohnes, seine Eltern zu begraben. Und das verwehrt Jesus diesem Mann. Warum? Ich glaube, weil die Zeit für Jesus gedrängt hat. Was ich schon sagte, er war auf dem Weg nach Jerusalem und wusste, dass er dort sterben wird. Er wusste, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Und der andere Punkt ist, es gab im jüdischen Verständnis eine Gruppe von Menschen, die davon ausgenommen waren, ihre Eltern selber zu begraben. Und an dieser Stelle, bei dem Begraben, geht es tatsächlich um: ich begrabe meine Eltern selber und lege dort Hand an, nicht nur ich lasse ihn begraben und stehe dabei. Diese Gruppe, die davon entbunden war, waren die Priester. Für die Priester zählte, dass sie keinen Toten anrühren sollen. Und darum waren sie eben auch davon entlassen, ihre eigenen Eltern zu begraben. Und der Grund dafür war der, dass die Priester die Aufgabe hatten, ganz Gott zu gehören, ganz für Gott da zu sein, heilig zu sein. Und dieses heilig meint eben, ausgesondert zu sein für Gott. Und alles andere kommt an zweiter Stelle. Und Gott allein gebührt dieser erste Platz. Wenn man also das versteht, als Jesus ruft einen Menschen, dessen Vater gerade verstorben ist, dann sagt er ihm an dieser Stelle: okay, du sollst heilig sein. Du bist dazu berufen, ein Priester zu sein, nur ganz für Gott da zu sein. Und zwar jetzt und sofort. Und man kann dieses "Gestatte mir noch, meinen Vater zu begraben" auch anders verstehen, im Sinne von: Mein Vater ist vielleicht gerade erst 45, topfit und gesund, aber wenn er mal gestorben ist, eines Tages, und ich ihn dann begraben habe, dann, Jesus, dann komme ich und dann folge ich dir danach. Es wirft gleich ein ganz anderes Blick auf dieses Wort Jesu. Und auch diese Auslegung ergibt aus meiner Sicht einen großen Sinn. Denn wie schnell sind wir Menschen da an dem Punkt, dass wir sagen: Gott, sprich mit mir, zeige mir, was ich tun soll. Aber Gott, es muss mir passen, es muss meinen Eltern passen, meinen Geschwistern passen, es muss in meine Lebenssituation passen. Und dann mache ich es. Aber wenn solange es nicht richtig passt, solange will ich nicht. Und das, was Jesus fordert, ist: Du sollst Jesus hier und jetzt dienen und nicht erst auf ein irgendwann, dann einmal warten. Und ich sage das, weil ich selbst durchaus mitbekommen habe, sehr konkret oder am Rande, dass mir scheint, dass Leute sagen: Ja, ich möchte mit Jesus leben. Aber wenn er ruft und das passt irgendwie nicht mit dem, was meine Eltern erwarten, zusammen, dann kann ich das nicht tun. Ich kann das meinen Eltern, meinem Vater, meiner Mutter, ich weiß nicht, wem auch immer, nicht antun. Ich kann doch nicht weg von hier. Oder auch, dass Eltern durchaus ein wirkliches Anliegen von Herzen hatten, dass sie und ihre Kinder mit Gott leben. Aber wenn es darum ging, dass ihre eigenen Kinder etwas tun und einen Weg beschreiten im Glauben, der halt doch mit Unsicherheit zu tun hat, sich auf Unsicherheiten einlässt, wo vielleicht doch Ruhe oder Schutz auf dem Spiel steht, dass diese Eltern dann nicht mehr sonderlich begeistert war von dem Vorhaben ihrer Kinder. Im Sinne von: Es ist gut, dass Menschen in die Mission gehen, aber bitte nicht mein Kind. Und auch an dieser Stelle von dem, was Jesus sagt, ist die Frage: Achten wir Jesus höher oder unsere eigenen Familien? Sprich, wer ist schlussendlich Gott? Und Jesus ist gewiss nicht familienfeindlich. Das wird immer wieder im Neuen Testament sichtbar, dass Familie ein hoher Wert ist und dass man die Eltern ehren soll und genauso sehr, dass die Eltern ihre Kinder ehren sollen und allem drum und dran, dass dort intakte und gute Beziehungen gelebt werden. Und trotzdem kann auch die eigene Familie zu einem Art Götzen werden. Also die Frage: Achte ich Jesus als kostbarer, als höher, als meine eigene Familie, als mein soziales Umfeld? Und auch hier muss man sagen, dass viele Menschen diese Frage mit Ja beantworten, dass Jesus kostbarer ist, weil sie eben bereit sind, sogar aus ihren Familien verstoßen zu werden, weil sie ihren Weg mit Jesus gehen. Wir kommen zur dritten Person und da heißt es wieder, dass jemand zu Jesus kommt und spricht: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und auch hier muss man sagen, scheinbar verwehrt Jesus etwas ganz Grundlegendes, etwas ganz Elementares. Wie schon bei den anderen Punkten gesagt, für Jesus in seiner Situation drängt die Zeit. Und diese Menschen würden ihre Familie nur für sehr überschaubare Zeit hinter sich lassen. Und trotzdem erinnert diese Geschichte auch an die Berufung eines Propheten. nämlich als der wahrscheinlich größte aller Propheten Elia seinen Nachfolger, den Elisa, beruft im Auftrag Gottes. Da darf dieser nach Hause gehen, etliche Rinder schlachten und ein großes Fest feiern mit seiner Familie und Abschied nehmen, bevor er mit Elia weitergeht und zu Propheten an seiner Stadt wird. Und nun zu überlegen, was heißt es, Abschied zu nehmen? Wenn wir Abschied nehmen in unserer Kultur, dann ist das vielleicht oft sehr im Vorbeigehen. Wie oft ist man mit vielen Leuten zusammen und der Abschied nehmen sieht so aus, dass man noch einmal die Hand hebt, sagt, macht's gut und geht zur Tür hinaus. Wenn in dieser Kultur, in der jüdischen Kultur zur Zeit Jesu Abschied genommen wurde, dann war das wahrscheinlich eine größere Angelegenheit. Eine Hochzeit konnte gerne mal eine ganze Woche gefeiert werden und von dem her, wie lange wird dann ein Abschied gefeiert? Und nochmal auf Elisa zu kommen, er hat mal eben 12 Jochrinder geschlachtet und ich glaube, bis das verspeist ist, auch wenn man mit richtig vielen Leuten feiert, dann dauert das ein Weilchen. Also auch hier ist dieser Punkt von Jesus, die Zeit drängt und es ist eine wichtige Entscheidung notwendig. Und doch kommt etwas anderes hinzu. Etwas, was vollkommen verständlich ist und nachvollziehbar und doch sehr charakteristisch ist. Dieser Jüngeranwärter kommt zu Jesus und sagt, ich will mit dir gehen, dir nachfolgen, egal wohin es geht, aber lass mich noch Abschied nehmen. Und das Spannende dabei ist, dieser Jünger guckt mit einem Auge auf das, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, was Jesus für ihn vorhat. Und mit dem anderen Auge schaut er zurück auf das, was er hinter sich lassen muss. Und im Grunde genommen spiegelt genau dieses Phänomen Jesu Antwort wider. Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jetzt kommt der Punkt, wo ein Stadtkind, das bis vor drei Jahren noch nicht mal wusste, was Fendt ist, anfängt über Landwirtschaft zu sprechen. Aber in der Antike war es einfach so, dass derjenige, der den Pflug bediente, die Rinder vor sich hatte, dahinter den Pflug und dann kam er. Und er brauchte beide Hände, um den Pflug zu bedienen und mit der anderen Hand die Rinder zu leiten und musste vor sich einen Punkt am Horizont fixieren, damit er die Rinder vernünftig führt und es gerade Furchen gab. Und wenn so ein Landwirt anfängt, hinter sich zu schauen, dann sieht er nicht mehr, wo die Rinder hinlaufen. Und die Furchen werden krumm und schief. Sie werden nicht gescheit. Und ich habe dieses Beispiel, diese Aussage Jesu etwas weiter durchdacht und überlegt, okay, und warum soll es eigentlich gerade Furchen geben? Man könnte doch auch sagen, ja, dann ist halt mal was schief. Aber das, um was es dabei ja geht, ist, dass diese Furchen gerade werden, damit man gescheit sehen kann und damit gescheit das Getreide wächst und man es gescheit ernten kann und es möglichst viel Frucht hervorbringt. Ganz bei der Sache zu sein, um wirklich das auszuschöpfen, was das Ziel ist. Nicht nur ein bisschen Frucht, sondern schlussendlich viel Frucht entsteht. Und mir scheint, dass dieses Beispiel im Grunde auch das Leben von uns Christen und durchaus Menschen, die schon seit Jahren an Gott glauben, widerspiegelt. Wie oft ist es, dass ein Mensch sagt, ich möchte mit Jesus leben, mit ihm unterwegs sein, er soll mein Herr und Gott sein. Und wir fangen an zu pflügen, wir fangen an, auf diesem Weg des Reiches Gottes zu gehen und möchten, dass da Frucht entsteht, dass da die Frucht des Reiches Gottes in unserem Leben sichtbar wird. Und dann merken wir aber vielleicht auch, was wir um Jesu Willen zurückgelassen haben, was wir um Jesu Willen vielleicht auch aufgegeben haben. Und gerade in Krisenzeiten kann man ja anfangen zu überlegen, hey, war es das wert? Und unsere Augen fangen an zu wandern nach links und nach rechts und nach hinten, was es da noch gibt, abgesehen von Jesus und dem, was er zu bieten hat. Und dabei vergessen wir, dass dadurch, sag ich mal, unser Ackerfeld des Glaubens, die Furchen, die wir dort ziehen, krumm und schief werden und schlussendlich weniger Frucht dabei herausspringt, als es möglich wäre. Und es geht mir an dieser Stelle nicht um Leistung, sondern um eine Frage, wohin ist unsere Perspektive gerichtet? Auf die Dinge dieser Welt, die wirklich schön sind, die wir auch genießen dürfen, aber die uns eben auch vereinnahmen können? Oder sehen wir als erstes auf Jesus und das, was er in unserem Leben bewirken möchte? Und das, was schlussendlich Jesus zugesagt hat, ist eigentlich alles. Schlussendlich, er gibt sich komplett. Und deshalb fordert er auch ganze Nachfolge. Er gibt sich komplett hin am Kreuz und möchte ganze Hingabe. Er schenkt echte Auferstehung, ganze Auferstehung. Und deshalb sollen wir auch ganz für ihn leben. Und er schenkt uns Vergebung. Er ist es, der tatsächlich Erlösung schenken will in unserem Leben. Und Erlösung ist die Perspektive auf das ewige Leben. Aber Erlösung findet auch hier und jetzt statt, in unseren Lebenssituationen. Es beinhaltet beides. Und er ist der, der uns auch im Hier und Jetzt und dann in der Ewigkeit seinen Frieden geben möchte. Er ist es, der uns versorgen möchte und versorgen will und tut. Und er ist es, der uns tröstet, der unser Trost sein will, unser ganzer Trost sein will und auch kann. Und der uns schlussendlich in Gemeinschaft führt, mit ihm und mit unseren Menschen, mit unseren Mitmenschen. Und auch hier die Frage, ist es das wert, was Jesus für uns bereithält? Schlussendlich ist die Frage, ist das Leben im Reich Gottes, das Leben an Jesu Hand, es wert, ganze Nachfolge zu geben, auch wenn es Verzicht bedeutet, auch wenn es Entsagung bedeutet? Und ich glaube, dass das, was Jesus uns zu bieten hat, so viel höher ist als alles andere, auch wenn ich das selbst immer wieder neu durchbuchstabieren muss und auch für mich durchringen muss. Und zum Abschluss ein Zitat von Ignatius von Loyola. Die meisten Leute ahnen nicht, was Gott aus ihnen machen könnte, wenn sie sich ihm nur zur Verfügung stellen würden. Die meisten Leute ahnen nicht, was Gott aus ihnen machen könnte, wenn sie sich ihm nur zur Verfügung stellen würden. Und ich möchte für unsere Zeit es erweitern mit, wenn sie sich ihm nur ganz zur Verfügung stellen würden. Wenn wir uns ihm nur ganz zur Verfügung stellen würden. Lasst uns miteinander beten. Und Jesus Christus, ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du unsere Herzen anrührst, dass du uns neu rufst zu dir, in die Gemeinschaft mit dir, denn deine Nachfolge, und dass du uns rufst und zeigst, wo du uns haben willst, was unsere Aufgabe ist im Hier und Jetzt. Und dass du uns einen willigen Geist gibst und ein liebendes Herz für dich, dass wir es tun. Amen. Wir werden noch ein Lied hören.
Genau, wir hatten auch für die Zeit jetzt nach der Predigt ein Lied rausgesucht und ich finde, es passt sehr gut. Ich lese es euch vor. Mein ganzes Leben. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen, Herr, lege ich alles vor dich hin. Das, was ich mir erträume, was meine Rechte wären, ich gebe alles auf für ein neues Leben, Herr. Mein ganzes Leben gebe ich dir. gebe ich dir. Mein ganzes Leben gebe ich dir, gebe ich dir. Ich sing dir dieses Lied. Ich warte vor dem Kreuz. Und was die Welt sich wünscht, verliert all seinen Reiz. Ich will dich kennen, Herr, und deine Herrlichkeit, die Freude, die du teilst, sogar in deinem Leid. Mein ganzes Leben gebe ich dir, gebe ich dir. Mein ganzes Leben gebe ich dir, gebe ich dir. Ich finde es ein sehr schönes und aber auch passendes Lied jetzt zur Predigt vom Simon. Vielen Dank dir dafür und ich hoffe, dass es euch weitergeholfen hat, dass ihr was mitnehmen konntet und dass ihr einfach wissen dürft, dass ihr in die nächste Woche auch in Gottes Segen gehen dürft. Ich will an der Stelle aber noch alle denen danken, die heute jetzt hier waren. Ich danke der Lea, dass sie alles mit der Kamera gemacht hat und ein Gibi, der auch nachher alles wieder hochlädt. Und es ist einfach schön zu sehen, wie unsere Gemeinde auch zusammenhält in dieser Zeit. Und das ist das, was ich auch schon am Anfang gesagt habe. Wir können so viel tun und wir können so viel dienen, auch wenn wir uns nicht jeden Tag oder jede Woche sehen, sondern wenn wir uns vielleicht jetzt die nächsten Tage und Wochen gar nicht sehen vor Ostern. Aber ich wünsche euch für die Zeit alles Gute und bleibt gesund. Und ich bitte Sie immer noch, dass du uns den Segen zusprichst. Und der gilt auch ganz besonders natürlich für unsere Geburtstagskinder, die jetzt in der vergangenen Woche Geburtstag hatten. Und zwar waren das die Bärbel und Ulrich. Euch alles Gute und Gottes Segen. Und natürlich auch alle anderen, die jetzt zugehört haben oder uns zugeschaut haben. Danke euch fürs Zuschauen und Einschalten und Gottes Segen. Und Simon, sprich uns du bitte noch den Segen zu.
Wie immer, wenn ihr noch im Bett liegt, bleibt liegen, bleibt sitzen oder wenn ihr möchtet, dürft ihr euch auch erheben zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Seid gegrüßt, euch eine gesegnete und gute Woche.